Jetzt dann gerade besprechen wir bei «Apropos» wieder ein aktuelles Thema, mit dem sich unsere Redaktion beschäftigt hat. Aber was hat die Welt heute sonst noch bewegt? Und wie gut weisst du darüber Bescheid? Das kannst du jetzt testen mit unserem täglichen News-Quiz in der neuen Spiele-App. Diese Spiele-App gibt es neu für den Tagesanzeiger, die Berner Zeitung und die Basler Zeitung. Sie bringt dir jeden Tag neue Rätsel und Logikspiele und das ganz ohne Werbung. Hol dir jetzt die neue Spiele-App. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Heute bei «Apropos» zurück in die Nullerjahre. Das Leben ist unfair beim Malcolm.
I'm sorry I had to do that, but I had no other choice. I am still a member of this family, no matter how hard you try to forget it, and I deserve the right to know what's going on.
Patienten schwierig bis Scrubs.
As a doctor, it's important to know how to make small talk.
Mr. Bober, what would you like with your turkey sandwich?
Pickles.
Of course, it's harder if your patient suffers from dementia and can only say one word.
And to drink?
Pickles.
Nullerjahr feiert gerade das Revival. Am Fernsehen, wo beliebte Serien von damals neue Staffeln bekommen. Aber auch sonst. Mode, Musik, Ästhetik. Es ist, als ob sich eine ganze Generation zurückwünscht in eine Zeit, wo man auf der Nattels noch Snake gespielt hat.
When in doubt, just revert to the way that the people in the 90s and the 2000s lived their lives. They still had cars to get from point A to point B, but they didn't have social media, they didn't have smartphones or anything. That is such a way of life. Life was so simple.
Was sagt die Sehnsucht über unsere Gesellschaft aus? Und kann man das einfach, eine Epoche 1:1 wiederholen? Das wollen wir heute von unserem Reporter Moritz Martaler wissen. Er hat Jahrgang 1987 und er führt uns jetzt zurück in seine Jugend. Und zwar macht das in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel- und Bern-Zeitung im Bund und den anderen Tamedia-Titeln. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Moritz.
Ciao Philipp.
Moritz, die Jahrgänge schon verroten. Bist du ein Fernsehkind gsi?
Bei mir war es so, ich habe als Kind partout kein Fernsehen in meinem Zimmer haben, im Gegensatz zu anderen Kolleginnen und Kollegen in der Klasse. Und
so hat, gemein.
Habe ich dann auch gefunden. Aber es hat verschiedene Auswirkungen gehabt. Ich habe später in meinem ersten WG-Zimmer mir einen mit vor das Bett gepflanzt, sehr nächtelang Fernsehen geschaut. Das eine. Und als ich noch daheim gewohnt habe, immer genüsslich Fernsehen geschaut, wenn ich mal alleine daheim war, also als Teenager natürlich.
Was ist denn gelaufen?
Ja, ich kann mich noch so schön erinnern an Richterin Barbara Sales, so eine unfassbar schlecht inszenierte Reality-Gerichtssendung. Und eben wirklich am Malcolm mittendrin, wie das auf Deutsch geheissen. Es ist, glaube ich, auf ProSieben gelaufen.
Über und auf einem ORF.
Vom ORF auch, oder? Okay. Stimmt. Und über den Mittag haben die Sender immer das vom Vorabend wiederholt. Und ich war natürlich eben den Mittagsfernsehschauer und habe quasi verzögert geschaut, weil am Abend hatte ich, glaube ich, nicht die Hoheit bekommen, Malcolm in der Mitte zu schauen, bei uns daheim.
Malcolm, sehr cool. Sag für alle, die den nicht kennen, um was ist dort gegangen und um wer?
Why do we have to do this? Because we don't have a single picture of us all together. That's ridiculous. We're a family. We should have a family portrait.
Well, Francis isn't here. Well,
I'm not going to cough up 200 bucks to fly him in for one silly picture. Where's Dewey?
Bei Malcolm in the Middle, so heisst es im Original auf Englisch, begleitet man eine Familie aus der amerikanischen Unterschicht in einem fiktiven Suburb, in so einem Vorort durchs Leben. Es geht sehr ruppig zu und her, es ist laut.
What is it? Hell!
Es wird geflucht.
How hard is it to remember a stupid drink order, you idiot?
Kitty? Es gibt die Hauptfigur, der Malcolm, er ist etwa 12.
Okay, so it's not just me, right? There's something seriously wrong with this family.
Er hat einen kleinen Bruder, den Dewey. Er hat einen grossen Bruder, den Francis. Er hat Kollegen. Er geht an eine Schule, wo nicht wirklich viel funktioniert. Und natürlich hat er auch einen Vater, der Hal, sensationell verpeilt, gespielt von Bryan Cranston, der fast 10 Jahre später als der Drogenkoch bei Breaking Bad so einem grösseren Publikum ist bekannt worden. Und natürlich hat er eine Mutter, die Lois.
That is it! Get up!
Der Dewey hat immer wahnsinnig grosse Ohren gehabt, oder?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, es gibt auch die Sprüche darüber nachher. Aber.
Also eigentlich eine sozialkritische Milieustudie oder auch einfach eine recht grosse Blödelei. Was hat dir so gut daran gefallen?
Ja, ich glaube, ich kann jetzt nicht konkret identifizieren mit diesen Charakteren, die ja doch einigermaßen weit weg waren von unserem Alltag in der Schweiz und so. Aber das Chaotische, das Laute, das Unkontrollierte, also schon im Intro geht es ja ziemlich wild los, es ist so ein hässiges Gitarrenriff. Und man sieht so die Gieren, wie sie zusammen kämpfen, also so raufen und so die Songziele «You're not the boss of me now». Und am Schluss heisst es eben, wie du atmest, hast «Life is unfair» von diesem Intro. Life is unfair. Und irgendwie, das tönt natürlich so bei jedem Teenager an, oder? Das ist so ein bisschen wie «Rage Against the Machine» für die Kleinen.
Ganz ähnlich funktioniert «Scrubs». I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. Das ist eine andere Serie aus dieser Zeit. Hast du die auch geschaut?
Die habe ich auch geschaut. Jetzt in meinem subjektiven Empfinden ist das ein bisschen später erst gekommen, oder als ich die entdeckt habe und geschaut habe. Die Serie spielt, es ist jetzt per se nicht wahnsinnig originell, in einem Spital. Es ist aber so ein grosser Erfolg von Emergency Room, der ja, glaube ich, auch noch bis in die 90er-Jahre gelaufen ist. Es vielleicht nicht so eine schlechte Idee gewesen, die ganze Spitalwelt hat mal so ein bisschen auf der lustigen und weniger ernsten Schiene zu beleuchten oder zu begleiten. Und bei Scrubs ist man ehrlich mit so einer Gruppe von jungen Ärzten ab dem ersten Tag im Spital dabei.
You see, today isn't just any other day. It's my first day.
Wie sie sich müssen behaupten, mit was sie so kämpfen, wie sie dort langsam älter werden. Also es hat dann so einen Coming-of-Age-Touch. Und die Folgen sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Es geht am Anfang lustig zu und her. Es gibt wirklich so ein bisschen slapstickhaften Humor.
That smell is from the fart that I made.
Dude, get the hell out of my OR.
Und dann bekommt sie so einen emotionalen Spin, der irgendetwas in der Folge passiert.
What's with all the sad faces?
Laverne was in a car accident on her way to work.
Und dann gibt es so eine binsenhafte Lebensweisheit. Und er ist eigentlich auch schon fertig. Es ist so eine von diesen Serien, die Folge eigentlich meistens so 20, 25 Minuten geht.
Auch das, eine sozialkritische Milieustudie oder eine ziemlich grosse Blödelei. Aber schon recht lustig, oder?
Auf jeden Fall lustig.
Wer ist die beste Figur in dieser Serie?
Naja, auch schon der JD, die Hauptfigur, ein sehr tollpatschiger Arzt, der immer so grossartige Tagträume hat, wo er wirklich so verfilmt werden in der Serie, manchmal minutenlang. Nachher gibt es natürlich äußerst schräge Nebencharaktere, wie zum Beispiel der Hausmeister. Er heisst auch einfach Hausmeister oder eben Janitor auf Englisch.
But I will tell you something that my grandmother told me when I was a kid. Even though at the time I thought she was my mother. She said, time spent wishing is time wasted. And she died shortly after that. And my sister, who actually was my mother, she never got over it.
Kennst du ihn doch noch?
Der war immer ziemlich unheimlich. Und er spielt wieder mit in einer aktuellen Serie. Shrinking, kennst du die?
Tatsächlich, ich kenne die Serie, aber habe es nicht geschaut.
Dort ist er auch nicht als Hausmeister unterwegs, aber ist auch ein bisschen ein verschrobener Typ.
Überragend. Das Argument pro Shrinking.
Beide Serien, Scrubs und Malcolm in the Middle, bekommen jetzt 20 Jahre später eine neue Staffel.
I'm back, baby!
Do you know who those people are?
No.
Yeah, maybe try a different approach.
Maybe a little bit more like Dr. Cox.
Oh.
Listen up, newbies!
Ist das ein Zufall?
Die kurze Antwort darauf, nein, ist es natürlich nicht. Und die lange Antwort tun wir jetzt zusammen so ein bisschen erkunden. Also in der Popkultur verläuft ja alles immer ein bisschen nach Zyklen. Und alles kommt irgendwann wieder zurück. Es gibt wieder Hosen mit Schlag, es gibt auch schon wieder Kopfhörer mit Kabu oder Handys ohne Touchscreen und so. Modern, Film, Fernsehen, eben alles dreht sich ja so ein bisschen in Zyklen im Kreis. Und die Zyklen umfassen so 20 bis 30 Jahre, so lange nämlich, weil das etwa eine Generation umfasst, wie sie zum Aufwachsen braucht. Also das kann man sich jetzt ein bisschen so erklären, dass die Jugendlichen aus den Nullerjahren die sind zu Entschädigungsträger und Trägerinnen in den kreativen Jobs. Vielleicht machen sie Werbung, schreiben eben Programme, haben Ideen. Und das ist der eine, der logische Grund für das Revival von den Nullerjahren oder für das Revival von so Serien. Oder eben im Y2K-Trend, wie man sagt. Also Jahr 2K 2000. Und auf einen anderen Grund können wir, glaube ich, dann nachher noch gerade zu reden.
Du hast ein bisschen Glück, glaube ich, in die Serie. Hat sich etwas verändert zu damals?
Ja, so schauen kann man erst die neuen Scrubs folgen, so 1, 2. Malcolm startet jetzt gerade Anfang April, zumindest in den USA. Ich weiß nicht, wie und wann das in die Schweiz kommt. Ein bisschen ungewohnt war für mich, dass ich zuerst auf Englisch im Original habe geschaut, also jetzt bei den neuen Folgen, wie man das ja bei der heutigen Serie halt so macht. Und das hat mich nicht total daraus gebracht, weil ich gar nicht damit anfangen, mit dem, wie die Leute reden oder mit dem Humor und so. Und habe dann gemerkt, dass ich das früher natürlich immer auf Deutsch habe geschaut. 2006 auf ProSieben hast du natürlich noch nicht die Sprache wechseln können. Und darum hat man eigentlich alles auf Deutsch geschaut. Item ich eben auch wieder ein bisschen reingefunden. indem dass ich auf Deutsch zurückgeschaut habe, in den Humor von denen. Und mit dem Humor ist es ein bisschen speziell. Das ist im besten Fall ist er so ein bisschen pfiffig, ein bisschen frech, also vielleicht auch ein bisschen gielenhaft, muss man sagen. Und im schlechtesten Fall ist er ziemlich infantil. Und das hat sich eigentlich nicht wirklich geändert. Es geht viel um so Witzli und Metzli, um so kleine Sachen. Und natürlich auch um die Charaktereigenschaften, die all die kennen, die schon früher mitgeschaut haben. Und natürlich haben sie sich auch ein bisschen überlegt, wie man in der heutigen Zeit mit zum Teil ein bisschen sexistisch oder einfach auch zu derben Sprüchen muss umgehen. Und in der Serie gibt es ja den Dr. Cox. Er ist so ein bisschen der Grantler in der Runde, der Chefarzt. Ist er mittlerweile, der gegen alle abfordert. Und wenn er in der neuen Staffel ein bisschen zu heftig austeilt, der scheint immer so ein HR-Mitarbeiter und verwarnt ihn mit so einer sehr lustigen Tone-Down-Geste, die ich jetzt im Podcast natürlich nicht so zur Geltung kommt, wenn ich sie mache. Aber auf jeden
Fall, das Häschen, das leisiger wird.
Er tut eben so Tone Down, von oben nach unten regeln.
If your dream is to be a mediocre doctor, mission accomplished.
Dr. Cox, I'm going to need you to go ahead and bring it down.
Oder ein anderes Beispiel, der Trainer peinliche Chirurg, der Todd, der immer so ein bisschen zu briefe Sprüche macht und er ein High Five dafür will, der hat jetzt in der neuen Folge eine sogenannte einvernehmliche Flosse, auf Deutsch, für wenn er mal wieder um die Gürtellinie geht. Ja, einerseits ist es überklischiert und suggeriert ja, dass es so überwogen sei in unserer Gesellschaft und man nicht mehr dürfen sagen. Aber andererseits ist es ja durchaus selbstironisch, wenn die Macher von dieser Serie mit dem suggerieren, dass sie dann vielleicht schon so ein bisschen über das Ziel rausgeschossen sind.
Man kann offensichtlich nicht jeden Witz noch machen, den man damals gemacht hat, oder?
Das war offenbar ein Thema beim Schreiben von diesen Gags. Der JD, die Hauptfigur, bekommt von seinem Vorgesetzten ja im Original immer so Mädchennamen verpasst. Und in der neuen Auflage sagt der Vorgesetzte, also der Cox, sagt dem JD einfach Oldie. Also man kann sagen, anstatt misogyn zu sein, lachen wir jetzt einfach über etwas, was uns auch noch droht, nämlich über das Altwerden. Und für den Text, oder jetzt auch für genau das, was du mir hast gefragt, habe ich auch mit dem deutschen Pop-Theoretiker, mit dem Jens Balzer, geredet. Er ist ja bekannt für diverse Bücher über Popkultur. Er hat sich unter anderem mit den 80er und den 90er Jahren und jetzt eben auch mit den Nullerjahren beschäftigt für einzelne Bücher. Und man sagt heute ja gerne, für einen Regisseur oder Schriftsteller oder Produzentinnen seien die Hände gebunden und sie dürfen ihm wirklich sagen oder schreiben, was sie wollen und so. Und er, der Balzer, der sieht das ein bisschen anders. Die so angebliche Vorherrschaft der Wokeness, die sieht er eher nicht. Und bezüglich Wokeness sieht er es eher so in einem Sandwich. Also das wie die Ältesten, denen ist alles zu woke. Die fühlen sich vom Zeitgeist bevormundet. Und die Jüngsten verstehen das gar nicht, weil sie einfach wie existenziellere Sorgen haben. Also Klima, Überalterung, Krieg und so weiter.
Mark, in der Mitte fängt erst jetzt an, Revival. Dort hast du noch gar keine Ahnung, wie es rein wird, jetzt die neue Staffel.
Es gibt so Clips auf YouTube. Natürlich wirkt es auch so ein bisschen schneller, dynamischer, vielleicht auch so ein bisschen weniger chaotisch. Aber eben die ganzen Folgen kann man, ich glaube, es ist irgendwie 10. April, ist das Datum, das ich mal gelesen habe. Es kann sein, dass das nur der US-Start ist.
Wenn man es jetzt ein bisschen grösser fasst, Moritz, stellst du eine allgemeine Sehnsucht für die Nullerjahre fest?
Also spannend daran finde ich das, was wir vorhin, glaube ich, erst angetönt haben, nämlich, dass es eben nicht nur die zurück zu den Nullerjahren zieht, sei es jetzt Film, Funk, Fernsehen, also Mode und so weiter, die dann in diesem Jahrzehnt gross wurden, sondern auch die dann noch gar nicht auf der Welt waren. Und das hängt offenbar auch so ein bisschen damit zusammen, dass es noch das letzte Jahrzehnt vor der umfassenden Digitalisierung war. Also das letzte Jahrzehnt ohne schnelles Internet, ohne Smartphone, ohne Social Media und so weiter. Und dass das so halt in den Leuten oder in den Jugendlichen von heute eine gewisse Sehnsucht, eine gewisse Anziehung ausübt.
Und ist denn das prägende Merkmal von den Nuller, dass es eben das letzte Jahrzehnt vor der Digitalisierung war? Oder gibt es noch andere Sachen, die das ausmachen, das Jahrzehnt?
Ja, der Jens Balzer findet, das Jahrzehnt werde ich ein bisschen romantisiert. Und es ist ja durchaus so erschütternd und schlecht passiert, weniger überraschenderweise. 9-11 hat sozusagen der Auftakt gebildet zu diesem Jahrzehnt. Es war Terrorangst in der Bevölkerung. Es hat einen schlimmen Tsunami gegeben in Südostasien. Der Irakkrieg hat die USA geführt. Und eben 2007 ist das erste iPhone vorgestellt worden.
Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. This is one device. And we are calling it iPhone.
Facebook hat etwa so ab 2010 erst jeden gehabt. Instagram ist erst noch später gekommen. Und es ist offenbar für viele ein Jahrzehnt gewesen, das noch nicht in Verbindung gebracht wird mit durchgehender Digitalisierung und so. Also mit dem Druck von der ständigen Erreichbarkeit, von dem ständigen unter Beobachtung zu stehen. Eine Zeit also, wo man sich halt einfach gerne reinflüchtet.
Ein bisschen unschuldig.
Genau, und so ein bisschen unpolitisch. Und das hat auch unser Chefanalytiker Jens Balzer im Rückblick von einem ausschließlich rezyklierenden Jahrzehnt. Also er meint damit so ein bisschen, dass weißt, frühere Dekaden ihre Figuren gehabt. Es hat 60er mit den Hippies und glaube, die 80er mit den Punks und so weiter. Und die haben ihren Jahrzehnten Stempel aufgedrückt. Bezüglich Mode, Musik, Haltung, so war man. Das ist der Ausdruck. Und die Nullerjahre, sagt jetzt eben der Balzer, und ich finde das interessant, die haben eigentlich nur wiedergekäuert. Also die illustriert das eigentlich durch die Figur vom Hipster, der ja eigentlich alles vornimmt, wieder, was alt ist und könnte Spass machen. Also so die Kaffeemaschine von früher mit dem Mülli und dem Bleistift und dem Holzfällerhemmli und hat wieder Bart und so. Verschiedene Sachen hat wieder salonfähig gemacht, aber eigentlich nichts eigenes neu dazugegeben. Und wer heute die Nullerjahre romantisiere, sagt der Balzer, der feiere eigentlich so das Recycling vom Recycling.
Das ist also ein recht hartes Fazit, oder? Ein Jahrzehnt, das eigentlich nichts selber erfunden haben.
Ja, natürlich wie immer, so in der Pop-Theorie auch ein bisschen zugespitzt, für das man es gut ablegen kann. Es ist ja eh auch so ein bisschen ehrgeizig, die Jahrzehnte so genau voneinander abzutrennen.
Du hast noch mit anderen Leuten für deinen Text über das Phänomen geschwätzt. Ein Kulturwissenschaftler, den du zitierst, den ich gerade nicht mehr weiss, wie er heisst, nennt die Sehnsucht nach einem bestimmten Jahrzehnt Anemoia. Was meint er damit genau und wer hat das gesagt?
Ja, das war ein amerikanischer Soziologe, John Koenig heisst er. Er hat den Begriff begründet. Es ist, glaube ich, griechischen Ursprungs, aber was es genau heisst, jetzt wortwörtlich, habe ich nicht genau herausgefunden. Aber was er damit meint und auch als Zitat mitgibt, ist «Nostalgia for a time you've never known». Also eben eine Sehnsucht nach einer Zeit, die man gar nicht selber erlebt hat. Ich habe es vorhin in der Antwort schon ein bisschen angetönt, dass der Y2K-Trend, wie man sagt, also die Sehnsucht nach den Nullerjahren, massiv auch von den Generationen gelebt und beführt wird, die dann noch gar nicht gelebt haben, die jetzt jung sind. Und viele von ihnen eben, sind dann noch gar nicht geboren gewesen. Und für sie ist es so, in der Gegenwart von gefühlt endlosen Krisen, wo sie aufwachsen, ist halt auch so die Ästhetik der Nullerjahre, so das poppige, glänzende, ist eine verlockende Abwechslung. Also man flüchtet sich eigentlich viel mehr ins Aussehen von denen, eben zum Beispiel in die Sonnenbrille von den Nullerjahren, als ins Lebensgefühl, das man dann hatte. Und die problematischen, oder wie man heute vielleicht auch gerne sagt, toxischen Aspekte der Dekade, wo jede Dekade hat, wie dann zum Beispiel so aufkommendes Bodyshaming und Sexismus und so, werden natürlich in der Rückschau oft bewusst ausblendet oder halt einfach uminterpretiert.
Das sind nicht die einzigen negativen Aspekte. Man kann sagen, dass die sozialen Medien und auch der Druck, der von den sozialen Medien ausgeht, auch dann angefangen hat.
Ja, und gerade so bezüglich Überwachung und permanent online sein und so, gibt es noch so einen spannenden Konnex zu den Nullerjahren, wo der Balzer zieht. Er verweist auf das Paradoxe, dass also ausgerechnet in den Nullerjahren, wo heute so als unschuldiges und vor allem als noch analoger Fluchtort geführt werden, ist eigentlich der Grundstein gelegt worden für so, also er schreibt so datentriebenen Überwachungskapitalismus, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dann der Grundstein gelegt worden für das. Und vor diesem Hintergrund ist es ja spannend, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel in der Schweiz ist man noch in den 90er Jahren unter dem Eindruck von der Fischen-Affäre gestanden und auf die Straße demonstrieren. Ich habe nachgeschaut, 30'000 Leute sind 1990 in Bern demonstrieren für mehr Daten- und Persönlichkeitsschutz.
Am 3. März 1990 wurde die Wut der Betroffenen und Bespitzelten an einer Demonstration von mehr als 30'000 Leuten öffentlich. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hatte zuvor aufgedeckt, dass die Bundespolizei während 50 Jahren nicht nur umstürzlerische Kommunisten, sondern auch harmlose Bürgerinnen und Bürger bespitzelt und fischiert hatte.
Und fast auf einen Monat, genau 10 Jahre später, im Jahr 2000, ist Big Brother lanciert worden, auch in der Schweiz, das TV-Format mit Dauerbeobachtung durch mehrere Kameras und offenbar hat es sehr viele Bewerbungen gegeben für den ersten Big Brother-Container.
September 2000, auf einem Feld in zürcherischen Glattfelden. 10 Menschen ziehen für 100 Tage in ein Haus. Eine Show, wie sie die Schweiz noch nie gesehen hat.
Und also der Widerspruch, wird mit der heutigen Verklärung natürlich super ausblendet. Das bemerkt der Balzer auch noch.
Hast du das damals auch gegeben, Big Brother?
Ein bisschen verzögert. Ich war natürlich noch recht jung gewesen. Wie du weißt, habe ich kein Fernsehen im Zimmer dürfen haben. Aber mir ist natürlich auch ein Begriff, wer der Nadim war.
Jetzt haben wir lange zurückgeschaut. Jetzt schauen wir kurz nach vorne. Du mal ein bisschen spekulieren. Was glaubst du, welche Serie wird in 25 Jahren ein Revival erleben?
Ja, da fischen wir natürlich ein bisschen drüber. Aber vorstellbar ist vieles. Ich habe mir dazu überlegt, lustig oder wie doppelbödig das wäre, wenn es ein Revival wird geben von Stranger Things. Wo ja als Serie per se schon eine Hommage ist an die 80er Jahre. Und es dann in der Rückschau einfach so einmal mehr eben zum Recycling vom Recycling wird kommen, wie auch die Kulturtheoretiker im Jahr 2050 würde schreiben. Aber ja, es ist eigentlich alles, was sich so ein bisschen das Lebensgefühl für heutige Zeit drin spiegelt. Also The Bear ist ja eine prägende Serie aus den letzten Jahren.
We want to change this restaurant, right? But we have to change the chemistry.
So recht Rauch, recht... starke Ästhetik thematisiert so ein bisschen der Stress und das Burnout, das Gefühl in der Arbeitswelt, die ständige Verfügbarkeit und so. Vielleicht auch Succession.
Where have you been?
I was meeting about a prospective job.
With your father's enemy?
Disagreeing with dad is not treason.
You want this enough to go to war with your family?
Und vielleicht wird man ja auf die 20er Jahre, wo wir jetzt drin sind, vielleicht mal als Jahrzehnt der Superreichen zurückschauen.
Schöne Aussichten. Willst du dir Malcolm die neue Staffel geben?
Eben, jetzt habe ich ja schon reinschauen. Jetzt sagen wir, wird ich auch noch reinschauen, dass auf jeden Fall, ob ich es die ganze Staffel lang aushalten, mal schauen. Es ist halt schon ein bisschen früher.
Erinnert sich ein bisschen an damals, wenn du es schaust?
Total. Ich war auch total verblüfft, wie ich wieder weiss, so, ah ja, stimmt. Das Fach ist aber einem Namen gekommen und ah ja, genau, unser Sofa hat eben so ausgesehen. Das ist halt schon. Ja, der Effekt von der Nostalgie. Und darum funktioniert so Zeug natürlich auch.
Viel Spass beim Schauen, Moritz, und danke für das Gespräch.
Merci vielmals.
Das war sie, unsere aktuelle Folge von «Apropos». Das mal über das Revival von Scrubs und Malcolm in the Middle. Über das Revival von den Nullerjahren. Diese Folge von «Apropos» hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.